Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Adminlos. Die Digitalisierung des Unterrichts krankt oft an fehlendem IT-Verständnis. Schutzlos. Bei der Hardwarebeschaffung für Schulen spielt der Datenschutz meist eine kleine Rolle. Digitalfall. Das Amtsgericht 4.0 soll die Justiz entlasten. Steuer-ID. Die Nummer für die Datenbank mit dem Leben der anderen. Und das digitale Logbuch. Mutant.
Corona traf im Frühjahr Schulen und damit ihre Schülerinnen und Lehrerinnen natürlich besonders hart. Mit einem Mal standen sie vor der Aufgabe, den analogen Unterricht mir nichts, dir nichts ins Digitale übertragen zu müssen. Da wurden dann Aufgaben per Mail verschickt, Unterricht per Videoclip gehalten und Schülerinnen und Lehrerinnen kamen per Online-Konferenz zusammen. Jetzt, nachdem die Sommerferien zu Ende sind, heißt es, Schulen wieder auf, wenn auch nur unter Einhaltung strenger Vorgaben zum Infektionsschutz. Das analoge Klassenzimmer, es lebt weiter. Angesichts dessen haben wir uns gefragt, was wurde aus dieser Digitalisierung im Hauruck-Verfahren überhaupt gelernt? Was lief gut und wo ist noch dringend nachzubessern? Jan Rehm, für viele Schulen und viele Lehrende war es ja ein Sprung ins kalte Wasser. Hat diese Digitalisierung Hauruck überhaupt geklappt?
Eher leidlich, das ist mein Eindruck, wobei ich das auch nicht generalisieren kann. Angesichts der föderalen Strukturen kann man nur sehr schwer ein Gesamtbild zeichnen. In Einzelfällen gab es wirklich tolle Ansätze, so habe ich gelesen, von Lehrer oder Lehrerinnen, die interaktiven Unterricht innerhalb kürzester Zeit konzipiert und durchgeführt haben, die die digitalen Möglichkeiten von Lernvideos bis hin zu digitalem Austausch wirklich intensiv nutzten. Doch es haperte an so ziemlich allen Ecken und Enden an der Infrastruktur, an der Software, an den Endgeräten. Und nicht zuletzt auch am Einhalten der rechtlichen Gegebenheiten.
Was gut lief und was nicht, welche Baustellen übrig blieben, das hören Sie jetzt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Führende Unternehmen fordern eine schnellere und flächendeckende Verbreitung von Internetanschlüssen in Deutschland. In einer Studie wiesen sie darauf hin, dass Menschen ohne Zugang zum weltumspannenden Computernetz deutliche Nachteile in der Ausbildung und bei der Nutzung von Dienstleistungen hätten.
Eine Meldung aus der Tagesschau vom 24. August 2000, 20 Jahre und 5 Tage alt. So ganz taufrisch ist das Thema Digitalisierung also nicht mehr. Aber was hat sich seitdem getan?
Nicht sehr viel. Das Thema ist halt immer sozusagen ein sekundäres Thema gewesen. Es gab viel, viel Wichtigeres zu tun.
Meint Bildungsforscher Ulrich Schmidt vom privaten Forschungsinstitut MMB und zieht ein negatives Fazit zur Digitalisierung von Schulen und Bildung der vergangenen Jahre. Dann das Virus.
Für die Schulen war Corona ein, ich sag mal, von 0 auf 100 in Sachen Digitalisierung. Und man hat gemerkt, in diesen ersten Wochen der Schulschließung und des Zwangs, jetzt plötzlich Distanzlearning zu machen, dass es an sowohl technischer Seite an funktionierenden Systemen fehlt, dass die Landeslösungen nicht wirklich funktionieren.
Ebenso habe es an der didaktischen Einbindung gehapert, so Schmidt. Doch auch Positives habe sich in der ersten Phase der Krise gezeigt, ergänzt Ralf Könzen, Geschäftsführer des Netzwerkausrüsters LANCOM.
Sicherlich viele Schulen sind aktuell eher mit 50 oder 100 Megabit angebunden, was natürlich viel zu wenig ist. Und insofern glaube ich, dass da durchaus positiv zu sehen ist, dass der Trend jetzt hier ganz klar in Richtung Gigabit-Strecken geht. Und das ist ein allgemeiner Trend in Deutschland, dass die Bandbreiten jetzt höher gehen, auch von den 100 Megabit, die wir an vielen Stellen schon haben, dann auch die Glasfasertechnologie sich jetzt durchsetzt. Also ich denke, da können wir vorsichtig einen Haken dran machen.
Die Netzbetreiber würden kräftig ausbauen. Nun müssten auch die Schulen angeschlossen werden. Kritischer sieht das Unternehmen aus Würselen bei Aachen die Ausschreibungspolitik von Schulträgern, wenn es um digitale Ertüchtigung von Schulen gehe. Pamela Kroster-Hartl von LANCOM.
Uns ist wirklich aufgefallen, jetzt über die letzten Monate, dass das Thema Datenschutz nicht ausschreibungsrelevant ist. Also das heißt tatsächlich von 100 Ausschreibungen, die wir auf den Tisch kriegen, fällt das Wort Datenschutz vielleicht in einer oder in zwei. Es spielt de facto keine Rolle.
Uns vorliegende, jüngst beendete Ausschreibungen bestätigen diesen Eindruck. Auch einige der Landesbeauftragten für den Datenschutz kennen die Problematik. So meint etwa Marit Hansen vom Unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz Schleswig-Holstein, dass zwar grundsätzlich die Einhaltung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO nicht explizit mit ausgeschrieben werden müsse, es aber ratsam sei. Spätestens bei der Auswahl aber sei das ein zwingendes Kriterium. Und Pamela Koster-Hartl findet, dass nicht nur der Datenschutz in den Ausschreibungen eine zu geringe Rolle spiele.
Das Gleiche gilt für Themen wie IT-Sicherheit. Sie finden keine Mindestanforderungen an IT-Sicherheit in den Ausschreibungen. Das hat zur Folge, dass im Zweifel Infrastruktur beschafft wird, die von Herstellern kommt, die keine Updates bekommen oder liefern, ne, schon traditionell eigentlich auch dafür bekannt sind, aber die Infrastruktur ist günstig, die auch nicht die neuesten Verschlüsselungsstandards unterstützen. Das hat zur Folge, dass man Access Points beschafft, die aus der Cloud gemanagt werden und diese Clouds dann aber in den USA oder sogar im Zweifel in China sitzen. Man merkt einfach, dass vielen Trägern bei der Ausschreibung nicht bewusst ist, dass schon bei der Basisinfrastruktur das Thema Datenschutz und Sicherheit mitgedacht werden muss.
Dieses Problem sieht auch Bildungsforscher Ulrich Schmidt. Und zwar nicht nur bei der Bestellung von Hard- und Software.
Ich denke, die Schulen haben einfach kein Management, das dazu in der Lage wäre. Und das ist nicht als Vorwurf verstanden, sondern die haben einfach andere Themen im Vordergrund. Keine Management, das in der Lage ist, ein sinnvolles IT-Infrastrukturkonzept für die Schule zu entwickeln und entsprechend zu ordern und entsprechend zu betreiben und entsprechend zu supporten.
Das hört sich also nach ziemlich herber Kritik an Schulen und ihren Trägern. Jan, wie ist die Lage im Moment einzuschätzen?
Also es mag Ausnahmen geben, aber das IT-Management an Schulen ist dringend überholungsbedürftig. Eigentlich müsste es erst einmal so richtig eingeführt werden, denn das hat Corona ebenfalls aufgezeigt. Es ist nicht nur mies um die technische Ausstattung der Schulen bestellt. Die Betreuung der Technik wie der Menschen, die damit umgehen sollen, ist absolut mangelhaft. Es gibt natürlich ganz tolle Ausnahmen. Das sind zumeist sehr engagierte Lehrer oder Lehrerinnen oder Eltern oder lokale Firmen. Aber die Regel ist, derjenige, der sich darum kümmert, der bekommt zum Ausgleich 2 oder 3 Freistunden und kümmert sich dann eben um diese Schul-IT. Und selbst wenn er oder sie es gut machen, sie haben gar keine Chance. Man muss sich da einmal bewusst machen, Schulen mit, sagen wir, 600, 800 oder gar 1200 Kindern plus Kollegium, das sind de facto ja kleine Unternehmen, nur eben ohne eigene IT-Abteilung. Dabei ist die Schul-IT eine sehr komplexe Aufgabe. Man muss das Mail-System managen, das WLAN, das Schulnetzwerk, eventuell eigene Server oder sogar die eigene Schulcloud-Lösung. Vom Datenschutz mal ganz zu schweigen. Das Ganze ist ein Fulltime-Job, der jedoch in sehr vielen Fällen einfach nebenher erledigt wird.
Also braucht jede Schule eigentlich eine IT-Abteilung?
Naja, zumindest braucht es jemanden oder besser mehrere Mitarbeiter, die sich Vollzeit um die IT kümmern können. Natürlich auch in Zusammenarbeit mit lokalen Systemhäusern oder vergleichbaren Dienstleistern oder auch IT-Abteilungen, die vielleicht für 2 oder 3 Schulen gemeinsam zuständig sind denkbar. Wichtig ist die koordinierte, planvolle technische Ausgestaltung, das kontinuierliche Management und vor allem die Schulung und Betreuung von LehrerInnen und SchülerInnen.
Wie realistisch sind denn solche Forderungen?
Ja, schwer abschätzbar. Das Geld ist lokal wahrscheinlich zu wenig vorhanden. Andererseits, der Digitalpakt Schule umfasst 4 Milliarden Euro. Abgerufen wurden bisher läppische 15,7 Millionen Euro, wie eine aktuelle Aufstellung der FDP zeigt. Also da ist durchaus noch Luft da.
Sprechen wir noch über Datenschutz. Was bedeutet eigentlich das aus für den Privacy Shield, also für die Datenübermittlung in die Vereinigten Staaten zum Beispiel, für den digitalen Alltag an Schulen?
Ja, nun, die vorherrschende Meinung seitens Juristen ist, ein großer Teil von Lösungen, wie sie auch in Schulen eingesetzt werden, also Videokonferenzsysteme, Cloud-Lösungen oder Management-Lösungen, bei denen Nutzerdaten oder Metadaten in die USA übermittelt werden, ist vorerst unzulässig. Nur wer die entsprechende Standardklausel der Europäischen Datenschutzgrundverordnung erfüllt und auch nachweisen kann, dessen Lösungen dürften zum Einsatz kommen. Aber es gibt derzeit auch laute Stimmen, die sagen, Hauptsache es geht und die den Datenschutz hinten anstellen. Und es gibt auch Stimmen, die beklagen, der strenge Datenschutz behindere Innovation und schüchtere Lehrkräfte ein, weil diese schlecht einschätzen könnten, was erlaubt sei und was nicht. Hier zeigt sich, dass entsprechendes Fachpersonal dringend gebraucht werde. Erkannt hat das zum Beispiel das Land Schleswig-Holstein. Dort gibt es einen zentralen Datenschutzbeauftragten des Bildungsministeriums für die öffentlichen Schulen, der nicht nur prüft, sondern auch berät. Und das ist ein gutes Beispiel.
Die Digitalisierung von Schulen und was noch zu tun ist, darüber sprach ich mit Jan Rehm. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Nicht nur die Schulen mussten sich ja bekanntlich dank der Corona-Pandemie aus dem Stand heraus intensiv mit Digitalisierung und verschiedenen Tools zur virtuellen Fortführung des Betriebes beschäftigen, sondern auch zahlreiche andere öffentliche Institutionen, beispielsweise die Gerichte. Die beschäftigen sich zwar schon lange mit der elektronischen Prozessakte, der digitalen Kommunikation und sogar mit künstlicher Intelligenz als Berater der Juristen, aber das digitale Gericht, es lässt immer noch auf sich warten. Diese Woche war das Amtsgericht 4.0 Thema bei der Europäischen Akademie in Nonnweiler. Und darüber habe ich mit Professor Stefan Weth von der Universität des Saarlandes gesprochen.
Ich fange mal bei der elektronischen Akte an. Da werden eigene E-Aktensysteme geschaffen. Die sind im Moment in der Pilotierung. Aber was auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel Spracherkennungssoftware, die uns helfen wird, Videokonferenztechnik, aber auch elektronische Postfächer, zum Beispiel das besondere elektronische Anwaltspostfach, über das also Nachrichten und Schriftsätze übermittelt werden können. Und der fast papierlose Zustand soll zwar ab 2026 zwingend bei allen Amtsgerichten eingetroffen sein.
Im saarländischen Ottweiler wird das Amtsgericht 4.0 ja ausprobiert oder soll ausprobiert werden. Gibt es da schon Erfahrung?
Ja, es gibt schon Erfahrungen, allerdings noch nicht mit der eben beschriebenen elektronischen Akte. Die ist erst seit kurzem in der Pilotierung. Was aber in Ottweiler zum Beispiel gemacht wird, da wird versucht, mit elektronischen Formularen zu arbeiten. Ich will mal ein Beispiel geben. Verschiedene Patienten, die in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern sind, die müssen fixiert werden unter Umständen. Und wenn die fixiert werden müssen, dann muss der Betreuungsrichter das genehmigen. Jetzt kriegt der Betreuungsrichter normalerweise Anträge und unser Betreuungsrichter in Ottweiler hat festgestellt, diese Anträge sind häufig unvollständig. Er kann keine Entscheidung treffen, obwohl es an sich eilt. Dann muss er Rückfrage halten, dann kriegt er die Ärzte nicht telefonisch und so weiter. Und jetzt haben wir versuchsweise ein Formular entwickelt, das nur losgeschickt werden kann, wenn alle wichtigen Fragen beantwortet sind. Und das klappt sehr, sehr gut, weil jetzt kommen die Anträge, die vollständig sind und über die kann dann sofort entschieden werden. Und Ottweiler hat gewisse Erfahrungen mit Videokonferenzen, zum Beispiel jetzt in Zeit von Covid-19, Anhörungen von Patienten, der Betreuungsrichter muss die betreuten Personen öfter mal anhören und das geht auch über Videokonferenztechnik und hat den großen Vorteil, dass dann nicht jemand in ein Krankenhaus oder in ein Pflegeheim geht, der die Viren übertragen könnte.
Kernstück wird sein die digitale Prozessakte. Was für Vorteile versprechen Sie sich von der?
Ja, also da bin ich mir unsicher, ob die Prozessakte gegenüber den Papierakten wirklich große Vorteile bringen wird. Aber es gibt natürlich gewisse Vorteile. Zum Beispiel kann man elektronisch eine Akte durchsuchen nach bestimmten Stichworten. Das ist natürlich ein Vorteil, weil man dann, nehmen wir mal an, wir haben auch teilweise sehr dicke Akten. Nehmen Sie mal an, Sie haben eine Akte von 500 Seiten. Wenn Sie da natürlich im Gedächtnis haben, da hat irgendeine der Parteien mal was geschrieben und Sie können das nach Stichworten elektronisch durchsuchen, ist das ein Riesenvorteil. Aber große Vorteile hätte zum Beispiel, wenn wir unsere mündlichen Verhandlungen, die wir jetzt ja immer noch großteils in Präsenz machen, mit Ausnahmen, wenn wir die in weit größerem Stile mit Videokonferenzsystemen machen könnten, weil da viel Zeit eingespart werden könnte.
Gibt es denn bei solchen, ich sag mal, Fernprozessen zum Beispiel, die dann stattfinden würden über Videokonferenzen, auch Nachteile oder welche Probleme befürchten Sie, wenn diese Technologien flächendeckend eingeführt werden?
Wir kennen das alle. Es gibt verschiedene Situationen, da sagt man, das wäre schon gut, man sitzt zusammen, man sieht sich Auge in Auge. Und von den Praktikern wird insbesondere geltend gemacht, dass bei Zeugenvernehmungen, wenn wir als Richter feststellen müssen, sagt der Zeuge die Wahrheit oder lügt der, dann sei es quasi unerlässlich, ihn persönlich zu sehen, beurteilen zu können, wie guckt er oder hat er unter Umständen Schweißausbrüche oder fängt er an zu stottern oder mit den Füßen zu wippen. Wir kennen alle diese Dinge und das kann man wohl in der notwendigen Erforderlichkeit mit der Videokonferenz schwer abbilden. Wohingegen, wenn ich einen Sachverständigen bitte, sein Gutachten zu erläutern, kann man das, glaube ich, in einer Videokonferenz sehr, sehr gut machen.
Sie haben darauf hingewiesen, dass bis 2026 die Justiz mit einer durchgehend elektronischen Prozessaktenführung ausgestattet werden soll. Und es gibt ja auch andere Tools in der Justiz, zum Beispiel das besondere elektronische Anwaltspostfach. Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist das ja nicht unbedingt eine Knallergeschichte, sondern eher eine Tränengeschichte. Sind Sie zuversichtlich, dass die Justiz tatsächlich so schnell, so umfassend digitalisiert werden kann?
Also das ist natürlich eine ausgesprochen schwierige Frage. Und Sie haben recht, das BEA ist keine, wie haben Sie gesagt, Knallergeschichte. Wenn Sie gucken, wann das BEA ausgefallen ist, das können Sie bei der Bundesrechtsanwaltskammer nachsehen, dann haben wir auch in den letzten 4 Wochen wieder eine Reihe von Ausfällen zu verzeichnen. Also das ist bestimmt keine Erfolgsstory. Und wer nun ganz realistisch ist, der könnte auch sagen, ob die elektronische Akte eine Erfolgsstory wird, darüber mag man zweifeln. Ich würde diese Zweifel teilen, würde aber sagen, der Weg geht sicher dahin. Die elektronische Akte wird kommen und ich hoffe auch, dass sie eines Tages mal benutzerfreundlich kommt. Aber ob das schon 2026 sein wird, da hege ich auch gewisse Zweifel.
Über das Amtsgericht 4.0 und die Digitalisierung der deutschen Justiz sprach ich mit Stefan Weth von der Universität des Saarlandes. Ja, richten wir den Blick von der Justiz auf jene, die die Gesetze machen. Zum Beispiel die vielen fleißigen Referentinnen und Referenten im Bundesinnenministerium. Das Registermodernisierungsgesetz hat diese Woche für erhebliche Diskussionen gesorgt. Genauer eben ein Referentenentwurf zu diesem Gesetz aus dem Bundesinnenministerium. Das Gesetz hört sich ja verwaltungstechnisch bieder an, dennoch steckt da ziemliche Sprengkraft drin. Warum, Peter Wächering?
In erster Linie, weil Bundesinnenminister Horst Seehofer mit genau diesem Registermodernisierungsgesetz die Steueridentifikationsnummer, Steuer-ID, als bundesweite Personenkennziffer einführen will, also eine Art Bürgernummer. Das hat übrigens eine ziemlich lange Tradition, das zu tun. Seit es nämlich diese Steuer-ID gibt, ist das immer wieder versucht worden. Allerdings, es ist auch immer wieder aus Datenschutzgründen abgelehnt worden. Also tatsächlich seit 2007 haben wir dieses Thema 13 Jahre lang. Und nun hat netzpolitik.org einen Referentenentwurf eben des Registermodernisierungsgesetzes veröffentlicht, in dem genau diese Steuer-ID zur Personenkennziffer ausgebaut wird, auf dem Papier zunächst. Das Ministerium begründet die Personenkennziffer damit, dass ohne diese Kennziffer eine verwaltungsübergreifende und bürgerfreundliche Kommunikation, die eben Medienbrüche vermeidet, gar nicht möglich sei. Auch für die ganzen in Planung befindlichen E-Government-Dienste brauche man so eine Kennziffer. Der Haken dabei: Das Bundesverfassungsgericht hat im sogenannten Volkszählungsurteil der staatlichen Verwaltung die Zusammenführung von personenbezogenen Daten über genau solch eine ID verboten. Die dadurch mögliche Profilbildung und Überwachung hat das Gericht da als Gefahren erkannt.
Ja, nun argumentiert aber das Innenministerium, dass an eine Zusammenführung der Daten auch überhaupt gar nicht gedacht sei.
Ja, das argumentieren die so, aber ob dieser rhetorische Trick greifen wird, das müssen wir mal abwarten. Denn bei einer Registermodernisierungsbehörde, da sollen Basisdaten zur Steuer-ID eines jeden Bürgers vorgehalten werden. Und das sind dann Name, Geschlecht, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohnadresse. Außerdem nach Wunsch des Bundesinnenministeriums auch der letzte Verwaltungsakt, wann der denn so erfolgt ist. Will ich als Bürger nun zum Beispiel Elterngeld beantragen, dann gebe ich meine ID an und die Behörde holt sich die Basisdaten vom Bundesverwaltungsamt. Das soll nämlich zur Registermodernisierungsbehörde ausgebaut werden. Das Bundesverwaltungsamt führt also keine Registerdaten zusammen, da hat das Innenministerium recht, sondern wird nur als Datenmittlerin tätig. Denn die IDs, die werden ja vom Bundeszentralamt für Steuern vergeben und geführt, ist ja eine Steuer-ID. Die unterschiedlichen Registerdaten, die werden von den jeweiligen Registerbehörden geführt, Melderegister und so weiter. Also es entsteht keine neue Datenbank, in der Daten zusammengeführt werden. Aber mit dieser ID können die Daten aller Register, personenbezogener Register eben, miteinander verknüpft werden. Und die sind dann physikalisch in ihren jeweiligen Registerdatenbanken gespeichert, aber logisch zu einem Profil verknüpft. Und dieses Profil, das taucht dann eben mit seinen dazugehörigen Daten auf dem Bildschirm auf des Sachbearbeiters. Und über die so geführte Steuer-ID kann also meine Datenspur durch alle Verwaltungen Deutschlands leicht verfolgt werden. Und das widerspricht natürlich dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung total.
Wären denn die E-Government-Dienste ohne eine solche zentrale Personenkennziffer möglich?
Also vorgeschlagen wird genau in diesem Zusammenhang das österreichische Modell. Da hat jeder Bürger bei jeder Behörde eine andere behördenspezifische Kennziffer. Und mit dieser Kennziffer arbeitet die Behörde. Muss mal verwaltungsübergreifend gearbeitet werden, dann wird die Identität des Bürgers über eine zentrale geheime Personenkennziffer bei der Datenschutzbehörde bestätigt. Die Behörden erhalten also nur diese Bestätigung, keine Personenkennziffer.
Und was sagen Datenschützer dazu?
Bundesdatenschützer Ulrich Kelber sieht da ein erhebliches Risiko für eine missbräuchliche Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Registern. Kelber selbst ist ganz klar gegen die Nutzung der Steuer-ID als Personenkennziffer, hat er auch gestern in einer Pressemitteilung nochmal deutlich so zum Ausdruck gebracht. Und die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, diese Konferenz fordert eine verfassungskonforme Umsetzung der Registermodernisierung. Mit der Steuer-ID als Personenkennziffer ist die so nicht machbar.
Wird die Steuer-ID zur Personenkennziffer? Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 1208.
Der englische Premier läuft auf zwei Beinen und setzt sich auch schon mal auf den Boden einer Turnhalle, um Schülern zu zeigen, dass er einer von ihnen ist. Nun könnte er weder auf zwei Beinen gehen noch sich auf den Boden bequemen, hätten nicht in den letzten paar Millionen Jahren einige Änderungen in seinem Genom diese technischen Meisterleistungen möglich gemacht. Solche Änderungen nennen die Biologen und Genetiker Mutationen. Der Premier ist nicht gerade berühmt für seine Noten, aber er weiß, dass bestimmte Noten wichtig sind, um die Schule erfolgreich abzuschließen. Nachdem die Schüler in England aber in diesem Sommer wegen Corona ihr Abi nicht schreiben konnten, war der Premier ratlos. Sollte er denen allen das Abi vielleicht mit 1,0 schenken oder mit 1,2 oder mit 3,4? Oder sie einfach im nächsten Jahr neu antreten lassen? Da maulten die Universitäten, sie bräuchten Erstsemesterzugänge, sonst gingen sie pleite. Also schlug dem Premier jemand vor, das Problem durch künstliche Intelligenz zu lösen. Man trainiert ein neuronales Netz auf die Noten des letzten Jahres und lässt die Software Schlüsse auf dieses Jahr ziehen. Was die großartige KI da fabrizierte, war in der Tat beeindruckend. Für jeden Schüler kam eine Abschlussnote heraus. Für die meisten aber eine zu schlechte Abschlussnote. Viele hatten sich verschlechtert, ohne sich verschlechtert zu haben. Die Software kann nur das tun, was sie gelernt hat, und deswegen stufte sie Abgänger von Privatschulen höher ein als die der staatlichen Grammar Schools, weil das immer so war. Die Empörung war so groß, dass der Premier seine Great Software in die Themse kippte und den Lehrern, also richtigen Menschen, auftrug, die Wissensstärke der Schüler persönlich einzuschätzen und tendenziell nicht zu schlecht zu bewerten. Also hatte niemand sein Abi geschrieben, aber er bekam gute Noten und auch die Universitäten freuten sich über neues Futter. Und dann mischt sich also dieser Premier locker unter die Schüler und erklärt, dass nicht er, der Premier, sondern der Algorithmus leider versagt hätte. Der Algorithmus sei mutiert, meinte der Premier, der selbst nicht gerade berühmt für seine Noten ist und dank genetischer Mutation auf zwei Beinen laufen kann, wenn auch etwas schwerfällig.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Forscher haben die NFC-Bezahlfunktion von Visa-Karten geknackt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
NFC ermöglicht bei Kreditkarten das Bezahlen kleinerer Geldbeträge ohne die Eingabe einer PIN-Nummer. Forschende der ETH Zürich haben gezeigt, dass sich zumindest bei Karten des Anbieters Visa die PIN-Abfrage relativ leicht umgehen lässt, um dann auch viel höhere Beträge abzubuchen. Ihr Trick? Sie nutzen zwei Handys, die über WLAN und eine spezielle App miteinander verbunden sind. Während ein Handy sich als Smartphone mit Bezahlfunktion gegenüber dem Bezahlterminal im Laden autorisiert, sendet es alle Transaktionsdaten an das zweite Handy, an das die eigentliche Kreditkarte gehalten wird. Dabei werden im Datenstrom nur 2 Bits manipuliert. Das reicht aus, um dem Bezahlterminal vorzugaukeln, dass keine Online-PIN-Prüfung mehr stattfinden muss.
Walmart und Microsoft wollen TikTok übernehmen.
Zumindest gilt das für das US-Geschäft der populären Video-App. Der Supermarktkonzern Walmart und Microsoft legten laut Medienberichten ein gemeinsames Angebot vor. Das chinesische Unternehmen ByteDance, der Eigentümer von TikTok, verlangt demnach etwa 30 Milliarden US-Dollar. Walmart plant, die App auch als Plattform für Online-Verkäufe zu nutzen. TikTok hat nach eigenen Angaben rund 100 Millionen Nutzer in den USA.
Bei der Corona-Warn-App gibt es täglich 14 Millionen Serverabfragen.
Die App wurde zwar bereits 17,5 Millionen Mal heruntergeladen, das heißt aber nicht, dass alle Nutzer die Warnfunktion auch aktiviert haben. Nach Angaben der Deutschen Telekom werden auf den zugehörigen Servern pro Tag rund 14 Millionen Datenabrufe registriert. Umgerechnet auf die gesamte Bevölkerung in Deutschland bedeuten 14 Millionen aktive Nutzer einen Anteil von 17%. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer zufälligen Begegnung von 2 Personen beide eine funktionierende Corona-Warn-App auf dem Smartphone haben, bleibt damit noch immer recht niedrig. Sie liegt rechnerisch bei knapp 3%.
Facebook plant ein deutsches Nachrichtenangebot.
In den USA ist in der Facebook-App ein sogenannter News-Tab schon integriert. Facebook kooperiert dort mit diversen Nachrichtensendern und Zeitungsverlagen, die die Inhalte liefern. Ähnliches plant das soziale Netzwerk jetzt für weitere Länder, darunter auch Deutschland.
Ein Schweinehirn tauscht Signale mit Computern aus.
Der US-Unternehmer Elon Musk, bekannt als Chef von Tesla und SpaceX, will künftig auch mit Gehirn-zu-Computerschnittstellen Geld verdienen. Schon 2016 gründete er dafür das Startup Neuralink. Gestern präsentierte er in einer Videokonferenz ein Schwein, das seit 2 Monaten mit einem von Neuralink entwickelten, im Gehirn implantierten Chip mit Hunderten von Elektroden lebt. Per Funk sollen sich darüber die Signale bestimmter Hirnareale auslesen, aber auch beeinflussen lassen.
Ältere Menschen spielen häufiger am Computer als jüngere.
Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der kaufmännischen Krankenkasse KKH. Von den Befragten im Alter von 16 bis 29 Jahren gaben 15% an, fast täglich online oder offline am Computer zu spielen. Bei der Altersgruppe von 50 bis 69 lag der Anteil bei 23%. Allerdings spielten die jüngeren Menschen im Durchschnitt länger. Laut der Umfrage hat die Corona-Krise bei vielen über alle Altersstufen hinweg zu einer Ausweitung der Spielzeiten geführt. Jeder Vierte gab an, seit der Pandemie mehr zu spielen.
Sternzeit, 29. August. Das Warten auf die nächste Nova. Bei Einbruch der Dunkelheit steht der Schwan fast im Zenit. Das Sternbild trägt wegen seiner markanten Form auch den Namen Kreuz des Nordens. Vor 45 Jahren fiel zahlreichen Beobachtern auf, dass oberhalb der Kreuzspitze ein weiterer heller Stern aufgeflammt war. Die Nova Cygni machte fast Deneb Konkurrenz, dem Hauptstern des Schwans. In den folgenden Nächten wurde sie wieder schwächer und war nach gut einer Woche nicht mehr mit bloßem Auge zu sehen. Der Name Nova, lateinisch neu, für solche Objekte ist historisch bedingt. Früher dachte man, ein neuer Stern sei entstanden. Tatsächlich haben im Schwan 2 sehr alte Sterne für Aufsehen gesorgt. Dort kreisen ein weißer und ein roter Zwerg umeinander, der kompakte Rest eines sonnenähnlichen Sterns und ein kleiner, lichtschwacher Stern. Ihr Abstand ist so gering, dass sie in nur gut 3 Stunden umeinander wirbeln. Aufgrund dieser Nähe zog der weiße Zwerg viel Materie aus den äußeren Schichten des Begleiters ab. Sie legte sich wie eine 2. Haut auf die Oberfläche des weißen Zwergs. Schließlich war das Gas so heiß, dass das nukleare Feuer zündete. Durch diese Explosion strahlte der Stern für kurze Zeit millionenmal heller als üblich. Seit der Nova Cygni 1975 sind mehr als 12 Novae in der Milchstraße aufgeflammt. Allerdings war keine so hell wie die im Schwan. Das Ausschauhalten wird sich lohnen, irgendwann. Denn die Frage ist nicht, ob mal wieder eine Nova am Himmel erscheint, sondern nur wann. Mit viel Glück schon heute Nacht.
Muss der Heilpraktikerberuf stärker reguliert werden? Das ist gleich Thema bei Streitkultur um 17:55 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.